dritten Kapitel jetzt angelangt, letztes Mal schon und diesmal wieder. Und hier schreibt Paulus, er hat ja vorher geschrieben von Apollos und von ihm und von diesen Parteijungen, die da in der Gemeinde sind. Und es geht darum, was für Bedeutung haben diese Menschen. Und jetzt geht es darum, denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Es sind eigentlich zwei Bilder, aber das erste Bild wird nicht ausgeführt, das vom Ackerfeld, wo gesät und gepflegt wird. Das zweite Bild vom Bau braucht hier Paulus stärker. Es geht darum, dass beim Bau zuerst ein Fundament gemacht wird. Wir erleben es ja gerade live da oben. Da wird zuerst gebuddelt und der Fels abgetragen. Und dann, wenn das Fundament gut ist, kann das Haus auch hoch werden. Das Fundament legen, das ist ganz wichtig, ein gutes Fundament. Ich habe das persönlich so erleben dürfen in meiner ersten Stelle. In Emmen war das, da hat Klaus Eschlimann, ist ja vielen ein Begriff, er hat die Gemeinde gegründet und ich durfte, als die Gemeinde den zweiten Geburtstag feierte, durften wir dann diese Gemeinde übernehmen. Das war so eine taufrische Gemeinde, so im ersten Saft, fast alles neu bekehrte Menschen. Das war schon eine spezielle Geschichte, aber der Klaus hat den Grund gelegt. Es war eigentlich alles vorhanden, ein geeignetes Gebäude, das ist ja auch nicht so ganz ohne Bedeutung, dass man sich versammeln kann, dass man eine Heimat hat. Es gibt viele Eckpunkte. Die Gemeinde hatte schon eine gewisse Struktur. Also auch in dem Sinn, was ist der Schwerpunkt mit den Anlässen? Welche Schwerpunkte hat diese Gemeinde? Was bietet man an? Zum einen gegen innen, dass die Gemeinde ein solides Fundament hat von der Lehre her und auf der anderen Seite, dass auch Anlässe da sind, dass auch Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dazukommen können. Und dass die Anlässe auch so gestaltet sind, dass jederzeit auch Gäste kommen und die verstehen sogar, was da abgeht. Es ist ganz wichtig, dass und dieses Fundament war gelegt. Es waren auch schon Mitarbeiter geschult, die Kinder unterrichten konnten. Das hat die Frau von Klaus, die Marie-Louise, die war vorher in der Gemeinde angestellt für Kinderarbeit, bevor sie heiratete, als sie noch Single war. Die hat das natürlich professionell gemacht und das hat man gemerkt. Die Mitarbeiter, die waren wirklich gut vorbereitet. Ihr müsst euch vorstellen, das waren Leute, die sind nicht im christlichen Glauben, also im evangelischen Glauben aufgewachsen. Die meisten von ihnen sind zum Glauben gekommen und dann relativ schnell eingestiegen. Einige von euch kennen ja das auch, gell? Wenn dann so ins Wasser geschmissen wird. Aber die hatten eine ganz gute, solide Schulung. Da war eine gute Arbeit. Auch die Ausrichtung der Gemeinde. Welche Ausrichtung, welcher Stil? Zum Beispiel, es geht darum, unser Glaube baut auf Gottes Wort. Nicht in erster Linie auf Erfahrungen und Gefühle, die sind ganz wichtig, aber die sind nicht das Fundament, sondern die sind dann vielleicht die Blüten. Aber das Fundament, die Wurzeln, das ist Gottes Wort. Und dieses Fundament war gelegt und wir konnten darauf aufbauen und konnten so erleben, wie die Gemeinde weiter wunderbar aus Gottes Gnade einfach weitergewachsen ist. Das ist etwas Wunderschönes, wenn man bauen kann. Ich bin kein Pionier. Ich bin eigentlich ein Hirte. Und ich war da genau am richtigen Platz. Das war Gottes Timing, Gottes Organisation. Aber es geht eben nicht nur um den strukturellen Grund, sondern es geht um etwas viel Grundsätzlicheres. Es steht hier im Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das ist das Fundament des Glaubens. Und das ist entscheidend. Und deshalb ist es mir so wichtig, wenn sich Menschen interessieren für den Glauben, wenn sie in den Gottesdienst kommen und Fragen stellen, dann gehen wir mit ihnen die Bergpredigt durch. Das ist ja die erste Rede von Jesus, wie es in seinem Reich, eigentlich ist das die Antrittsrede des Königs in seinem Reich. Die erste offizielle Rede, wo er mitteilt, was eigentlich in seinem Reich gilt. Und das ist der Grund und der Anfang. Und deshalb steige ich direkt mit Jesus, mit dem Wort Gottes, mit diesem Fundament ein. Die Regeln im Reich Gottes zu verstehen, zu übernehmen. Und das, die Bergpredigt, die endet ja mit diesem Gleichnis vom Haus auf dem Felsen. Und ich habe da etwas gefunden im YouTube, ich lasse euch das mal so.
Jesus will was sagen. Meine Freunde, jeder, der mir zuhört und tut, was ich sage, ist wie der Mann, der sein Haus auf einen Fels gebaut hat.
Mal gucken, was ich hier machen kann.
Nun, hier?
Nein, das ist ein schlechter Platz.
Vielleicht hier? Es ist doch so schön hier.
Sag das nicht, Frau. Schönheit reicht nicht. Ja, harter Felsen. Das ist genau das Richtige. Das gibt ein gutes Fundament.
Das Richtige? Richtig für wen? Du bist wohl nicht ganz richtig im Kopf.
Ah, das ist nicht einfach. Und weiter. Ja, ist das anstrengend? Und das ist das.
Ich hab's dir doch gesagt. Besser wäre es, im Tal zu bauen.
Ich schaffe es nicht.
Ich mache eine kleine Pause.
Wenn das so weitergeht, werden wir noch lange unter freiem Himmel wohnen. Womit habe ich dich verdient? Warum bist du so stur? Gehen wir in das Tal, solange es noch nicht zu spät
Keine
ist.
Keine Angst, ich mach das schon. Jetzt hole ich ein paar Steine. So, und jetzt noch ein Fenster hier drauf.
Oh, ein Fenster. Gleich werde ich Gardinen aufhängen. Grün wird passen.
Zack, zack, noch ein paar Steine, fertig ist die Laube. Ein paar Blümchen, dann haben wir es geschafft.
Ist das schön.
Den Kaffee habe ich nicht.
Oh, gleich wird es stark regnen.
Das Wetter kann meinem Haus gar nichts. Da steht felsenfest. Schöne Geschichte.
Und jeder, der mir zuhört und nicht tut, was ich sage, ist wie der Mann, der sein Haus auf Sand gebaut hat.
Genau richtig. Hier werde ich mit dem Bau schnell fertig.
Mein Lieber, du arbeitest so schnell. Am Abend werden wir schon im neuen Haus übernachten.
Papa, werden wir auch ein Dach haben?
Das werden wir. Ja.
So ein Glück. Jetzt haben wir unser eigenes Haus.
Alles fertig. Kommt alle rein ins neue Haus.
Wir sind gerade rechtzeitig fertig geworden.
Alles war fertig. Bitte alle wieder raus.
Baut euer Leben auf festen Grund. Baut es auf mein Wort.
Naja, das am Schluss war fast etwas zu lustig, also wenn dann das Haus wirklich einstürzt, das ist dann die ganz große Katastrophe. Und der Sturm, der jedem Leben begegnet, ich denke, Jesus meint da den Tod. Da wird's entscheidend, oder? Wenn der Sturm unser Lebenshaus umweht und unser Körper stirbt, dann kommt es darauf an, ob wir Leben haben, Leben aus Gott. Es kommt eben nicht auf das schöne Haus an, sondern auf das Fundament. Und das Haus auf dem Sand, das hätte noch viel schöner aussehen können. Das hätte auch stabil sein können. Das hätte ein massives Steinhaus sein können. Aber wenn es auf Sand gebaut ist, das nützt überhaupt nichts. Das hätte noch massiver gebaut, noch schöner gebaut sein können als das Haus auf dem Felsen. Aber wenn die Sturmflut kommt, wenn das Fundament nicht hält, dann kippt das schönste Haus und das stabilste Haus um. Paulus geht es eben auch darum, der gleiche Gedanke, den Jesus hier auch sagt. Jesus sagt, wer mein Wort hört und auch danach handelt, der baut auf Felsen. Und Paulus sagt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer den, der gelegt ist, welcher ist Christus. Jeder, der sein Leben auf einen anderen Grund, auf ein anderes Fundament baut, wird vergehen. Ich weiß, die meisten Menschen bauen ihr Leben zum Beispiel auf die Tradition, das wurde immer so gemacht, wir haben das schon der Großvater, das war so, die Vorfahren haben das schon so gemacht und das wird schon richtig sein. Die Vorgaben der Gesellschaft, wie man so leben soll, ja, irgendwie schwimme ich da mit dem Strom und tue recht und scheue niemand. Das ist schon okay, vielleicht hat jemand sogar eine relativ hohe Moral, vielleicht hat er die kirchliche Lehre mitbekommen. Ja, und viele sagen ja, Hauptsache man glaubt etwas, Hauptsache man hat einen festen Glauben. So ein Quatsch. Hauptsache man glaubt etwas. Was nützt es denn, an den Sankt Nikolaus zu glauben? Der rettet mein Leben nicht. All das, wo Menschen ihr Leben drauf bauen, das wird zerbersten. Und das ist ja die Tragik. Erst wenn der Sturm kommt, erst wenn die Sturmflut kommt und die Winde und die Wasser, erst dann wird sichtbar, ob das Fundament hält oder nicht. Im Grunde in seinem Herzen weiß das wohl jeder Mensch. Dein Leben kann erfüllt sein. Du kannst ein ganz anständiges, gutes Leben haben. Du kannst sogar viel Gutes tun, viel bewegen in deiner Umgebung. Die Frage ist nicht, ob du ein gutes Leben hast, sondern was für ein Fundament. Habt ihr schon einen Grabstein beobachtet, haben alle schon gemacht. Und was auf dem Grabstein ganz besonders ist, praktisch auf jedem Grabstein, die sind ganz unterschiedlich gestaltet, aber was fast überall gleich ist, das sind zwei Jahreszahlen und ein ganz kurzer Strich in der Mitte. Geburt, Tod und was dazwischen liegt, ist nur ein kurzer Bindestrich. Lesen wir ja auch im Psalm 90. Unser Leben, unsere Jahre fliehen dahin, als wären sie ein Rauch, wie ein Wölklein. Die Frage ist ja nicht entscheidend, was wir in diesem relativ kurzen Leben hier bauen. Und dass die Jahre dahin fliegen, muss ich niemandem sagen. Je älter das man wird, desto mehr merkt man das, wie die Jahre fliegen. Das geht schnell. Es geht um die Ewigkeit. Wo verbringst du die Ewigkeit? Das ist die entscheidende Frage, die paar, ich sage jetzt mal, lumpigen Jahre. Unser Leben wird 70, wenn es hochkommt 80 oder vielleicht mal 90. Und die ganz Alten werden fast 120, aber darüber geht es nicht. Und dann ist auf dieser Welt Schluss. Und dann kommt es darauf an, geht es weiter oder geht's und wie geht's weiter? Gott lässt jedem Menschen die Freiheit. Ob du dieses Fundament Jesus für dich selber in Anspruch nimmst oder ob du dein Leben auf dein eigenes Fundament stellst, Gott lässt jedem Menschen die Freiheit. Aber dann tragen wir auch die Konsequenzen. Und zwar für eine Ewigkeit lang. Es gibt nur einen Weg, eine Wahrheit, ein Leben. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Es gibt ein einziges Fundament für das ewige Leben. Das ist, dass ich mein Leben absolut auf Jesus baue, mich auf ihn verlasse. Mich auf ihn verlasse, vor allem im Blick auf die Ewigkeit, aber natürlich auch im Alltag. Aber jetzt geht es vor allem nicht ums Haus, um den Hausschmuck, sondern ums Fundament. Das muss die wichtigste Frage sein. Wo verbringe ich die Ewigkeit? Und wenn das klar ist, wenn du eine Bekehrung, eine Umkehr erlebt hast, dein Leben Jesus anvertraut hast, deine Sünden ihm bekannt hast, wenn das klar ist, dann können wir weitergehen. Die Frage ist dann, wenn du auf Jesus baust, liegst du grundsätzlich mal richtig, wenn du dein Leben auf Jesus baust. Aber das heißt noch nicht, dass alles gut ist, was man darauf baut. Vielleicht bauen wir auch zwischendurch etwas Bockmist. Ich weiß nicht, die Zimmerleute, die haben diesen Vers nicht so gerne, aber Jesus sagt, wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen. Denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Hier ist das Feuer eigentlich das Gericht. Feuer ist immer Gericht. Feuer verbrennt. Und es geht hier, ich denke, nicht um Architektur und Baumanagement. Holz ist ein gutes Baumaterial, aber Holz brennt. Und das ist so massiv. Ein Haus kann so massiv sein, aus Holz gebaut, wunderbar. Und ich liebe Holzhäuser, aber eins ist klar. Wenn die mal brennen, die brennen dann lichterloh. Stein brennt nicht. Edelstein auch nicht. Und Paulus braucht hier dieses Bild, das Feuer vernichtet Holz, Heu und Stroh, aber Silber und Gold werden im Feuer nicht vernichtet, sondern wie? Geläutert, gereinigt, genau. Silber und Gold werden erhitzt und die Schlacke, das schwimmt dann oben auf, alle Schmutzpartikel, die noch drin sind, und das reine Gold, ist das schwere oder Silber, das bleibt dann unten. Also das Gericht, das Feuer schadet Silber und Gold nicht. Und das ist das Bild. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Allerdings steht in der Bibel schon von einem Gericht, das die Gläubigen auch erleben. Aber bei diesem Gericht geht es nicht mehr um Sein oder Nichtsein. Und hier haben wir gerade auch eine ganz wichtige Auslegung. Ich habe den obigen Teil auch nochmals drauf, aber ab Vers 14, wenn jemand das Werk bleibt, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Hier wird das Gericht mit Feuer verglichen. Und ich muss da einen Exkurs machen, was mit diesem Feuer gemeint ist und was nicht gemeint ist. Die mittelalterliche Kirche hat diese Bibelstelle genommen und hat eine neue Lehre entwickelt vom sogenannten Fegefeuer. Vom Feuer, das nicht die Hölle ist, sondern das ein Reinigungsfeuer ist. Man hat diese Stelle einfach rausgepickt und hat aus dieser Bibelstelle ein ganzes Lehrgebäude aufgebaut. Grundsätzlich geht es ja darum, wenn man der Kirche angehört und wenn man mit den Sakramenten versorgt ist, dann ist man grundsätzlich im Schoß der Kirche geborgen und dann ist das Leben grundsätzlich garantiert, so diese gängige Lehre. Aber es gibt noch Sünden und die muss man noch abbüßen. Also ein Mensch, der Sünden gemacht hat in seinem Leben, muss dann nachher, wenn er in die Ewigkeit kommt, muss er diese Sünden noch abbüßen im Feuer der Erläuterung, im sogenannten Fegefeuer. Und wenn einer Pech hat, kann das relativ lange dauern. Und wenn einer Glück hat, dass er reiche Verwandte hat, dann kann der reiche Verwandte kann aus dem Schatz der guten Werke der Heiligen etwas sich erkaufen, um die Sündenstrafen zu erlassen. Das ist so quasi wie eine Handelsplattform Amazon im Himmel, oder? Die guten Werke, die überschüssig sind, kann ein Geweihter anzapfen und kann sie dann quasi, wenn genug Geld fließt, kann er sie dem Sünder zukommen lassen. Und dann gibt es ja noch den ganzen Handel mit Ablass. Das war ja der Grund, das hat dem Luther eigentlich dann wirklich den Bogen gegeben. Der ganze Ablasshandel, das war ja ein Riesengeschäft. Aber die Messen werden bis heute gelesen. Viele glauben nicht mehr ans Fegefeuer, aber das ganze Geschäft rentiert immer noch. Und ich bin überzeugt, das ist eines der Bindungen, auch in unserer Gegend. Die Menschen sind so gebunden an diese Lehre, an dieses Lehrgebäude, und es zahlt sich natürlich bis heute auch finanziell aus. Aber in unserem Text steht absolut nichts von Sünden abbüßen. Müsst ihr lange suchen. Steht überhaupt nichts. Es steht hier auch nicht, dass wir gereinigt werden, sondern es geht hier rein, einzig um die Werke, die wir getan haben. Wir müssen den Text ernst nehmen. Hier steht, dass alles, was wir auf Jesus aufgebaut haben, alles, was wir gemacht haben, im Auftrag oder ja, im besten Wissen, wie ich mache das für Jesus, das wird geprüft. Das wird durchs Feuer geprüft. Und wenn jemandes Werk bleibt, dann wird er Lohn empfangen. Jesus redet auch an ein paar Stellen vom Lohn. Das ist eigentlich ein Wunder. Das ewige Leben ist ein Geschenk. Das können wir uns nicht erleisten und nicht erkaufen. Aber das, was wir jetzt heute aus unserem Leben machen, was Jesus durch dein Leben alles bewirken kann, das ist Frucht. Oder das ist Gold und Silber. Aber vielleicht auch Stroh und Holz. Die Bibel redet erstaunlich viel vom Lohn. Obwohl das ewige Leben geschenkt ist, dürfen wir Lohn erwarten. Die Frage ist, wer bestimmt, was edel ist und was brennbar ist? Das erklärt hier Paulus nicht genau. Was ist denn Gold und Silber und was ist Holz? Erklärt es schlichtweg nicht. Das zeigt letztendlich Jesus. Aber werden wir das erst dann sehen oder könnten wir, vielleicht gibt es vielleicht doch Hinweise, was könnte es sein? Und ich versuche einfach einen Hinweis zu geben, obwohl ihr mich da nicht festnageln dürft. Das ist meine Auslegung. Das steht hier nicht direkt. Ich sage einfach, das, was ich aus eigenem Antrieb für Jesus gemacht habe, das wird verbrennen. Aber das, was Jesus durch mich machen konnte, das sind Dinge, wahrscheinlich Dinge, die ich bewusst gemacht habe und Dinge, die ich nicht mal weiß, wo ich ein Segen war, wo ich es nicht mal gemerkt habe. Und vielleicht sind viele Dinge, wo ich mir unheimlich Mühe gegeben habe und wo es mich Schweiß gekostet hat, vielleicht gar nicht so feuerfest. Das ist mein Versuch der Erklärung. Aber letztlich weiß es nur Jesus, was ist feuerfest und was ist brennbar. Das ist seine Entscheidung. Ja, Hauptsache ist doch, ich bin gerettet, oder nicht? Klar, stimmt. Hauptsache, ich bin gerettet. Stellt euch vor, ich stehe dann einmal in diesem Gericht vor Jesus und jetzt sehe ich, wie einige, stell mir das vielleicht so etwas plastisch vor, da läuft der Film meines Lebens, oder? Und dann sehe ich all die Dinge, die ich da gemacht habe, wo ich geschwitzt habe und vielleicht verbrennt da vieles. Und dann sehe ich einige Dinge, die ich vielleicht auch bewusst gemacht habe oder vielleicht nicht einmal. Und ich sehe, das bleibt. Und dann macht Jesus am Schluss Bilanz und dann wird der Lohn festgelegt. Oder Jesus redet auch von der Stellung, die wir haben werden in seinem Reich. Und wenn nun alles verbrennt? Stell dir mal vor, du bist vor Jesus. Du hast an ihn geglaubt, du hast dein Leben ihm anvertraut, aber jetzt verbrennt alles. Alles, was du gemacht hast, sagt er, du, das hast du gemacht, das war nicht ich. Ich denke, das wäre sehr schmerzlich, wenn man sieht, wie all das verbrennt. Aber das Geheimnis ist, wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Nun, mein Vertrauen ist, dass nicht alles verbrennt. Aber das bestimmt dann Jesus. Aber ich habe jetzt nicht Angst vor diesem Feuer. Das Feuer soll brennen. Sondern ich möchte einfach lernen, mich Jesus hingeben und einfach mein Leben ihm anvertrauen. Ich möchte noch den Schluss, das kann ich nicht voll auslegen, aber einfach diesen Gedanken noch hier einblenden. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Ich möchte nur den einen Gedanken hier aufgreifen. Ein Tempel ist sehr kostbar. Ein Tempel ist nicht eine Hütte, sondern ein Tempel ist etwas Kostbares. Und in der Bibel steht auch, dass unser Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Und es kann auch ein Bild sein für die Gemeinschaft der Gläubigen. Paulus lässt es hier offen, ob es auf den einzelnen Christen gemeint ist oder auf die Gemeinschaft. Aber auf jeden Fall, was klar ist, Gottes Tempel ist kostbar. Und ein Tempel, der einfach nur da steht, der ist nutzlos. Ein Tempel hat einen Zweck. Was für einen Zweck hat ein Tempel? Ja, genau, dass man darin feiert, Gott lobt, Gott dient, auf Gott hört. All diese Dinge. Im Alten Testament war es auch das Opfer, das man dargebracht hat. Im Neuen Testament bringen wir ja unser Leben als lebendiges Opfer und das gehört zum Tempel. Das heißt, dein Leben ist in Gottes Augen unschätzbar wertvoll. Ich bin Handwerker und es gibt Werkzeuge, die gebe ich nicht so gern aus der Hand. Die habe ich schon seit Jahren und die sind mir so vertraut, das wissen alle Handwerker, wie das ist. Und irgendwie, die würde ich nicht gerne ausleihen, je nachdem kommt es dann, naja, wie es zurückkommt. Vor allem, wenn etwas ganz gut geschärft ist oder zum Beispiel kostbar. Kostbar nicht als Ausstellungsobjekt in der Vitrine, sondern in der Werkstatt. Kostbar zu brauchen. Ein Tempel ist ja auch wie ein Werkzeug. Ein Haus ist auch wie ein Werkzeug. Wir sind Werkzeuge in Gottes Hand. Und als Werkzeuge sind wir so kostbar. Gell, zuerst sind wir Kinder. Kinder, und das ist unverdient. Und wenn wir Jesus angenommen haben, dann sind wir Kinder. Und auch wenn alles verbrennen würde, wir bleiben Kinder. Das ist wunderbar. Aber wir sind nicht nur Kinder, denen man zuschaut beim Spielen, sondern wir werden irgendwann auch erwachsen. Dann muss auch was rauskommen. Also Gott hat uns angenommen als seine Kinder, aber die Kinder, die werden ja mit der Zeit mündig und die sollen dann auch etwas ihre Gaben einbringen. Wenn jemand einfach das Leben lang nur spielt, ist das nicht unbedingt ein sinnvolles Leben, sondern das Leben hat dann auch einen bestimmten Sinn. Wir bleiben immer Kinder unserer Eltern. Wir bleiben immer Kinder Gottes, aber gleichzeitig sind wir auch ein Tempel, ein Werkzeug. Und deshalb kommt es so extrem darauf an, was machst du mit deinem Leben? Fragst du Jesus, Jesus, was möchtest du tun? Hier bin ich, brauche mich. Ich bin dein Gefäß. Amen. Danke für diese riesige Wertschätzung, die du uns entgegenbringst, dass wir kostbar sind in deinen Augen. Aber wir sind es nur, wenn wir auf dich bauen. Und du weißt um viele Menschen, die nicht auf dich bauen. Du weißt, ob es Menschen hier hat, die nicht auf dich bauen, sondern auf das eigene, auf die eigene Gerechtigkeit. Und das tut dir weh, weil du schon siehst, was das Ende ist. Und du bist gekommen und du hast dein Leben geopfert, damit kein einziger Mensch ewig verloren sein muss, sondern alle gerettet werden können. Jesus, erfülle du unser Herz mit dieser Dankbarkeit, mit diesem Eifer. Erfülle unser Herz, dass wir einfach Werkzeuge sind, die du gebrauchen kannst. Amen.